Atmosphäre des Glaubens in dem Haus. Ja, sehr schön. Hey, ich möchte noch kurz beten, dann dürft ihr euch hinsetzen, ja. Jesus, danke für deinen Namen. Danke, dass dein Name über alle Namen steht. Gott, du bist König aller Könige. Gott, ich bete, dass dein Wort jetzt zu uns spricht und dass wir uns jetzt ganz drauf einlassen können, egal was wir heute mitgebracht haben, Gott, an Schmerz, an Trauer, an Freude, an Hoffnung, Herr. Das möchten wir bei dir abladen, möchten uns unser Herz weit öffnen für dein Reden. Dein Wort, Gott, ist noch aktuell, es brandaktuell für unser Leben. In diesem Namen, Amen, Amen. Danke, Worship Team. Hey, wir beenden heute die Predigtreihe Jesus, ja? Also wir beenden nicht Jesus, aber die Predigtreihe. Jesus ist immer noch da. Und ich weiß gar nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du den Titel hörst, Jesus der König, ja? Also König, das Wort König. So, in so einem Gottesdienst, da kann man es sehr gut verbinden mit den Liedern, die wir singen, mit Jesus. Aber so im Alltag, was verbindest du mit diesem Wort? Ja? Vielleicht denkst du irgendwie an alte Geschichten aus dem Unterricht, wo Könige geherrscht haben. Vielleicht denkst du irgendwie an unsere Königshäuser und Monarchien hier in Europa. Vielleicht denkst du an einen Film, einen guten Film, eine gute Serie, wo es um Könige geht. Vielleicht denkst du auch an Burger King, ja? Kann ja auch sein. Aber es zeigt eigentlich nur, wie weit der Begriff von unserem Leben entfernt ist, so im Alltag. Ja? Dass wir gar nicht so einen Bezug haben zu diesem Wort oder auch zu dem Inhalt König. Und das Volk Israel hat schon eine sehr lange Geschichte mit ihren Königen. Also es beginnt schon im Alten Testament und ich möchte kurz da mal reinschauen, dass wir verstehen, warum Jesus so eine wichtige Rolle gespielt hat, als er als König gekommen ist. Und in 1. Samuel 8, da lesen wir, wie das Volk Israel zum ersten Mal so einen richtigen Ausruf hatte, hey, Samuel, Gott, wir brauchen einen König. Ja, wir brauchen einen menschlichen König, der uns anleitet, der uns führt, weil alle Völker um uns herum haben einen König und wir möchten das auch. So, die hatten eine richtige Sehnsucht danach, einen König zu haben, der das Volk führt und leitet. Und eigentlich hat Gott das Volk ja wunderbar geführt mit Weisungen, hat immer wieder sich gezeigt, hey, das möchte ich von euch, das gebe ich euch. Aber das Volk Israel konnte damit nicht viel anfangen. Sie hatten nicht dieses Gottvertrauen, was sich so Gott gewünscht hat. Und deswegen war diese Sehnsucht da nach einem menschlichen König. Und als dieses Volk dieses Verlangen so ausdrückte, dann kam Samuel zum Volk und der hielt so eine Rede, so eine Warnung darüber, welche Konsequenzen mit menschlichen Königen drohen. Das heißt, er hat gesagt so, hey, wenn ihr eine Sehnsucht habt nach einem menschlichen König, dann heißt es auch, dass da gewisse Konsequenzen dranhängen, weil menschliche Könige sind nicht perfekt. Und wenn man dann diesen Abschnitt liest, in 1. Samuel 8, 10 bis 18, dann kommen zwei Dinge deutlich hervor, die Samuel beschreibt, welche Konsequenzen kommen mit einem menschlichen König. Das ist Habgier und Unterdrückung. Ja, das sagt Samuel so ganz prophetisch eigentlich zum Volk. Und dieses Volk, ja, das Volk Israel, das antwortet, finde ich sehr merkwürdig, aber auch ein bisschen typisch. Da lesen wir mal ab Vers 19, doch das Volk wollte nicht auf Samuels Warnung hören. Auch wenn es so ist, wir wollen trotzdem einen König, sagten sie. Wir wollen wie die Völker um uns herum sein. Unser König soll über uns herrschen und unsere Schlachten führen. Samuel hörte, was das Volk sagte und überbrachte es dem Herrn. Und der Herr antwortete, tu, was sie sagen, gib ihnen einen König. Also hier ist das Volk, es hört diese Warnung, diese prophetische Warnung. Und das Volk sagt, es ist uns egal, wir möchten einen König haben. Wir möchten jemanden haben, der an der Spitze unseres Landes regiert. Also gibt Gott dem Volk, was sie wollen. Und dann bekommen sie ja den König Saul. Und ich finde es spannend, wenn man jetzt einfach mal diese Geschichte anschaut, dann kann man, finde ich, Gottes Handeln zweierlei verstehen. Einmal einmal sagt Gott hier so, hey, ich gebe euch das, was ihr wollt. Also Gott gewährt diesen Wunsch, so, indem er sagt, okay, ihr wollt einen König, dann gebe ich euch einen König, aber ihr habt die Konsequenzen gehört und ihr müsst mit den Konsequenzen leben. Das ist, was Gott hier so tut. Er sagt, okay, ihr wollt es wirklich. Und dann finde ich es aber auch spannend, dass Gott diese Königslinie nimmt, ja, so König Saul, danach kam König David und aus dieser Linie kommt der Jesus hervor, dass Gott diese Linie nimmt und sagt, hey, ich will was viel Besseres euch schenken. Und so ist unser Gott, der ist souverän am Wirken. Und wenn man dann so nachts nach König Saul und David so die Bücher liest, so erste Könige, zweite Könige, und man liest so, wie die Könige drauf waren, dann erkennt man sehr schnell, dass die meisten von denen nicht so gut drauf waren. Die haben sich gegen Gott gewandt, die haben nicht auf Gottes Stimme gehört. Das Volk Israel, das Land Israel wurde gespalten, ja, also Nordreich, Südreich, Unterdrückung. Also all das, was Samuel eigentlich prophezeit hat, ist in Erfüllung gekommen. Und das Volk Israel musste mit diesen Konsequenzen leben. Und so sind wir jetzt bei Jesus angekommen. Ja, Jesus ist da und das Volk Israel wartet sehnsüchtig nach einem neuen König, nach einem Messias, einem Gesalbten, der von Gott gesandt wurde, damit er jetzt regiert. Und sie waren auch immer in dieser Vorstellung, hey, wir brauchen einen König, der unser Land anführt und hier die Römer auch besiegt. Und deswegen kommen wir heute zu einem Bibeltext, wo wir lesen können und sehen können, dass Jesus zum König oder als König gefeiert wurde. Und wir lesen Johannes 12, ab 12, Vers 12, und dann gehen wir so Step by Step durch. Johannes 12, 12 bis 13. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Mein erster Punkt ist heute, hey, Jesus ist König der Könige, weil er Vollmacht hat. Ja, weil er Vollmacht hat. So, die Nachricht, dass Jesus jetzt da war, in Jerusalem, das konnte man nicht mehr unterdrücken, ja. Also, die Anwesenheit von Jesus konnte man nicht mehr verheimlichen. Menschen kamen ja zum Passafest, also wegen des Festes, aber sie haben auch gehört, hey, Jesus ist da. Ey, diesen Jesus möchten wir jetzt aber auch begegnen. Wenn er schon mal da ist, dann lasst uns mal diesen Jesus sehen. Und so waren ganz viele Menschen da, um Jesus zu sehen. Und zu diesem Zeitpunkt, von unserer Geschichte, da hat Jesus schon ganz viele Wunder getan, okay? Viele Wunder und Menschen haben davon gehört und wussten, okay, hey, das ist doch dieser Jesus, der das und das getan hat. Und allein vor diesem Ereignis, jetzt diese Verse vorher, zwei, drei Verse vorher, sehen wir, warum Jesus so eine große Aufmerksamkeit bekam. Wir lesen also vor Vers 12, von 9 bis 11. Als unter der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten, weil seinetwegen so viele Juden nach Bethanien gingen und daraufhin an Jesus glaubten. Also das sind die Leute, die kommen zu Jesus, die wollen eigentlich Jesus sehen, aber auch Lazarus. Sie wollen das Wunder sehen, die Totenauferweckung. Und wollen es mit eigenen Augen sehen. Und interessant finde ich, wie hier die Priester eigentlich reagieren. Die Priester waren schon lange dabei in ihren Gedanken, Jesus irgendwie auszuscheiden, zu töten. Aber jetzt sagen sie auch, hey, wir müssen auch die Beweise töten, die beweisen, dass Jesus Vollmacht hat. Ja? Also sie wollen Lazarus töten, wollen diesen Beweis töten, dass Jesus ja eigentlich vollmächtig ist und Wunder tut. Und die wollen sagen, hey, wo ist denn der Lazarus? Und deswegen ist ihren Gedanken, ihr Herzen so verhärtet, dass sie dieses Vorhaben haben. Also ich frage mich, hey, anstatt mal anzufangen zu glauben, hey, ist an Jesus eigentlich was dran, haben sie so ein hartes Herz und sagen, hey, wir müssen nicht nur Jesus töten, sondern auch die ganzen Beweise seiner Vollmacht, seiner Wunder. Und das war nicht das einzige Wunder, was Jesus getan hat. Jesu Vollmacht und Autorität zog Menschen an. Wir haben in der Predigt von Lars vor ein paar Wochen gehört, dass Jesus mit Vollmacht lehrte. Und am Anfang des Dienstes von Jesus war er mal in einer Synagoge, wo viele Menschen von seiner Lehre tief beeindruckt waren, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Und das Wort Vollmacht, jetzt im Griechischen, da steckt mehr drin als nur Vollmacht. Da kann man Autorität sagen, da kann man auch Freiheit sagen. Da ist viel drin. Aber Vollmacht, das drückt das so richtig gut aus. Er lehrte mit Vollmacht. Und gleichzeitig in dieser, lesen wir auch, wie Jesus in seiner Synagoge am selben Tag einen bösen Geist austrieb. Und das möchte ich mit euch auch nochmal teilen. In der Synagoge war auch ein Mann, der einen bösen Geist hatte. Er schrie, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Schweig, befahl ihm Jesus, verlass diesen Mann. Da riss der böse Geist den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Alle waren erstaunt und erschrocken und einer sagte zum anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird die Vollmacht Hier wird mit Vollmacht eine neue Lehre verkündet. Sogar den bösen Geistern befiehlt er und sie gehorchen ihm. Bald gab es im gesamten Gebiet von Galiläa keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Also ich wäre gern dabei gewesen, Freunde. Ja, ich hätte gerne vorne gesessen, um das mal zu sehen. Die Hauptaufgabe von Jesus, das Hauptziel von diesem Dienst von Jesus war, dass er Menschen lehrte. Das haben wir auch in der ersten Predigt gehört. Ja? Also er kam, um zu lehren. Er kam, um die Schriften auch richtig auszulegen. Er kam als Erfüllung dieser Schriften. Und oftmals waren eigentlich Wunder, waren eigentlich nur Zeichen und Handlungen, die ihn begleitet haben, die seine Lehre begleitet haben. Und die bezeugt haben, dass Gottes Gegenwart mit ihm ist. Also Jesus lehrte mit einer göttlichen Autorität und Menschen haben es gesehen und erlebt. Das lesen wir auch in dem Missionsbefehl, den Jesus uns gegeben hat, in Matthäus 28. Hey, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Das spricht Jesus aus und er sendet seine Jünger aus. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Und man sieht dann im Leben von Jesus und seinem Dienst, dass er wiederholt seine Autorität über alle Dinge demonstriert hat, ja, über den menschlichen Körper, über Dämonen, über natürliche Elemente wie Wind und Wasser, wie über den Sabbat, über Sünde, ja, sogar den Tod, hat er gezeigt, hey, ich stehe drüber. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und ich will uns heute nochmal in diesem ersten Punkt im Glauben ermutigen, hey, wir dienen einem König, der Vollmacht hat. Hey, ihr seid da, das ist gut. Ja. Hey, wir dienen einem König, der Vollmacht hat. Schon mal drüber nachgedacht? Jesus hat die Macht zu handeln. Und ich möchte heute ganz bewusst die Macht Gottes auch betonen. Ja, Jesus ist auch der, der mit uns mitfühlt, wie wir letzte Woche gehört haben, der uns auch tröstet, der uns begleitet. Das ist auch ein göttlicher Aspekt, dass er bei uns ist und uns kennt. Aber er ist auch der, der das Unmögliche möglich macht, der Wunder tut, der Wege ebnet, der Heilung schenkt, der Dämonen austreibt, der dem Feind und dem Tod gegenübersteht und sagt, du hast verloren. So einem König dienen wir, ja, es ist Kraft in den Namen von Jesus. Unser Name Jesus steht über alle Namen und er ist König und er regiert über diese Welt. Und ich glaube, Jesus hat auch die Macht, dein Leben zu berühren. Und ein Schlüssel liegt darin, dass wir Jesus dieses Vertrauen geben. Ja, da, wo wir eine Sehnsucht haben, dass er wirken soll, dass er was verändern soll, da dürfen wir ihn einladen. Wir können sein machtvolles Eingreifen nicht erzwingen, das ist alles Gnade. Aber wir können mit dem Wissen, dass er mächtig ist, dass er König ist, zu ihm kommen und dieses Vertrauen entgegenbringen. Und ich glaube, je mehr wir diesen Raum öffnen für ihn, desto mehr hat er auch die Möglichkeit hineinzuwirken. Das heißt, ich möchte in meinem Leben zu Jesus kommen mit dem Wissen, er ist König. Ja, er regiert und er hat die Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Wir dienen einem König, der Vollmacht hat. Lass uns zurück zur Geschichte kommen, als Jesus jetzt hier in Jerusalem einzieht. Viele Menschen waren von Jesus begeistert, ja. Und wir lesen dann im Vers 13 nochmal, mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Und alles, was die Menschen hier sagen, ist korrekt, ist richtig, ist biblisch wunderbar auf den Punkt gebracht. Weil sie zitieren hier auch Psalm 118, Vers 25 und 26, sie rufen, gepriesen sei Gott, oder auch Hosanna, in den älteren Übersetzungen steht Hosanna, und das ist ein hebräischer Ausdruck und bedeutet, hilf doch, rette uns, und das wurde dann zu einem Ausruf des Lobpreises nach und nach für das Volk. Und dann zitieren sie auch den 26. Vers auf Psalm 118 und wenden ihn auf Jesus an, sagen, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Also die Volksmenge hier, sie erkennen Jesus als den gesalbten König an. Obwohl ihr Verständnis seines Königreichs ganz anders war. Also sie haben Jesus gesehen, gesagt, okay, er muss das jetzt sein. Aber eigentlich war ihr Verständnis doch anders. Darüber, wie das Reich von Jesus auszusehen hat. Sie hatten in ihrem Kopf ein eigenes Bild vom Messias entworfen und wie der König sein sollte. Er sollte groß sein, gut aussehen, ja, am besten mit einem weißen Pferd hineinreiten. Er sollte die Streitkräfte Israels anführen und halt auch Rom besiegen. Das haben wir auch in den letzten Predigten immer wieder gehört. Die dachten an das Politische, ins Kämpfen gegen Rom und so weiter. Das ist, was sie wollten, was sie sich auch erhofft haben und ersehnten. Und sie warten darauf, dass Jesus das jetzt erfüllt. Ja, Jesus, komm, jetzt, du bist doch jetzt der Messias. Also, steig auf dein Pferd und let's go. Und ja, Jesus war und ist dieser Messias und er ist als König gekommen, aber nicht so, wie sie es erwartet haben. Wir gehen jetzt mal weiter in diesem Text. Vers 14 bis 16. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals noch, das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. So dass Jesus auf einem Esel einziehen würde, das lesen wir in Sacharja 9, Vers 9, in einem Buch der Propheten. Dort steht, jubellaut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Also Jesus erfüllt diese alttestamentliche messianische Prophezeiung. Und das ist mein zweiter Punkt. Jesus ist König der Könige, weil er die Erfüllung der Prophezeiung des Alten Testaments ist. Er ist die Erfüllung von diesen Prophezeiungen. Und Jesus ritt auf einem jungen Esel, als er als König empfangen wurde vom Volk. Und dieser Ausruf, dieser Ausspruch, seht, euer König kommt zu euch, weist auf eine göttliche Ernennung des Königs hin. Ja? Menschen würden diesen König nicht wählen oder ernennen, es kommt von Gott. Gott sendet diesen König. Seht, der König kommt zu euch. Nicht ihr wählt ihn aus, sondern ich sende ihn zu euch. Und er würde zu einer Zeit kommen, die sie nicht irgendwie erwartet hätten vielleicht. Und dieses Seht weist dann auch diese Notwendigkeit hin, ihn zu erkennen, wenn er da ist. Und das war diese Prophezeiung, hey, seht, dass der König kommt. Und dann seht ihn auch wirklich an, erkennt ihn als den König. Und dieser Ausruf, seht, sollte diese Erwartung wecken und dieses Gottvertrauen wecken, dass jemand kommen wird. Und Jesus ist dieser König, den das Volk Israel erkennen sollte. Welche Art von König wird kommen? Er wird gerecht und siegreich sein, steht hier in der Prophezeiung. Ja, also gerecht und siegreich. Er wird Rettung bringen für das Volk. Wie wird dieser König kommen? Demütig auf einem Esel. So, die Worte hier von Sacharja mögen einige Juden verwirrt haben, weil das war nicht die übliche Art und Weise, wie Könige auftraten, auf einem Esel. Der Einzige, der keinen Grund hat, demütig zu sein, ist doch eigentlich Gott, ist doch der König. Also wir sollten demütig sein, aber der König? Warum soll er demütig sein? Aber das ist genau die Haltung, die Jesus zeigt, als er als König ankommt. Er kommt als ein demütiger König. Und ich würde behaupten, dass wir oft auch beeindruckt sind von dem, was groß ist, was beeindruckend aussieht, was pompös ist. Ja? Also je größer, je glorreicher, desto besser. Wir hängen uns schnell an Menschen, die ein gewisses Charisma haben, die was erreicht haben. Wir folgen dem nach, aber von diesen bescheidenen Sachen, da sind wir nicht so beeindruckt. Ich glaube, so ticken wir Menschen ein bisschen. Und Jesus kam und stellte alles auf den Kopf. So, Jesus ist kraftvoll und siegreich, aber seine Haltung ist demütig. Und Jesus ist dieser demütige König und sein Reich zeigt sich oft am kraftvollsten in den Demütigen. An bescheidenen Orten, in schwachen Menschen, in leicht zu übersehenden Diensten. Ich glaube, Demut hat eine Power. Wir lesen 1. Petrus 5, Vers 6. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Also Demut setzt was frei in unserem Leben, weil wir machen uns abhängig von Gott und wir machen uns abhängig von seiner Kraft. Und das wünscht sich Gott von uns, diese Demut auch in unserem Leben zu haben. Ja. Wie sieht es mit deiner Demut aus? Kannst du heute sagen, hey Gott, ich krieg nicht alles auf die Reihe in meinem Leben. Gott, ich bin am Ende, ich brauche dich. Oder ist da ein Stolz dazwischen? Ah, das kriege ich schon hin, das mache ich schon, das schaffe ich schon. Hey, wie sieht es mit deiner Demut aus? Wir dürfen hier von Jesus lernen. Und ich glaube, das ist, was in unserem Leben freisetzt. Wir gehen weiter, Vers 17. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Mein dritter Punkt ist, Jesus ist König der Könige, weil er Menschenleben verändert. Die Augenzeugen konnten über Jesus nicht schweigen. Ja? Sie bezeugten einfach alles, was Jesus getan hat. Sie sind rumgelaufen und haben es erzählt. Sie haben es weitererzählt. Und sie hätten es ja nicht gemacht, wenn es eine Lüge wäre. Warum sollten sie es erzählen? Da ist ein Messias, der tut Wunder. Sie hätten keinen Grund gehabt, das einfach nur so zu erzählen. Da war was Wahres dran. Sie haben erlebt, wie Jesus Menschenleben verändert. Sie haben es verkündigt. Und diese Menschen haben mich gesehen, wie Jesus diese wunderbaren Dinge getan hat. Und die man nur erklären konnte, wenn man echt zugab, Jesus, du bist wirklich der Messias. Jesus hat Menschenleben verändert und das tut er heute auch noch. Und vielleicht hat er auch dein Leben verändert. Ich glaube, hier sitzen viele im Raum, die bezeugen können, Jesus hat mein Leben verändert. Ja? Dein Leben ist auch ein Wunder. Deine Geschichte mit Jesus ist auch ein Wunder. Deine Erlebnisse mit Jesus ist auch ein Wunder. Das ist ein Wunder, dass du eine Beziehung hast zu Jesus und deine Geschichte zählt. Und ich glaube, wir dürfen immer wieder mit Dankbarkeit kommen vor Gott, so wie wir es auch von Joni gehört haben, mit Dankbarkeit zu kommen und sagen, Gott, danke, dass du mich errettet hast, danke, dass du mich liebst und so weiter. Aber ich glaube auch, dass wir mit der Dankbarkeit das mit anderen Menschen teilen können. Ja, wir dürfen es in unseren Familien teilen. Ich glaube, es ist kraftvoll, wenn wir es mit unseren Freunden teilen, wenn wir es in unseren Kleingruppen teilen. Ich glaube, es ist kraftvoll, wenn wir es im Gottesdienst teilen. Ich glaube, es ist kraftvoll, wenn wir es mit Menschen teilen, die Gott nicht kennen. Ja, deine Geschichte mit Jesus ist ein Wunder. Ist ein Wunder. Und das darfst du gerne weitererzählen. So, König Jesus verändert Menschenleben auch heute noch. Lasst uns davon erzählen, Freunde. Ich meine mich auch, ja. Und der Feind wird alles dafür tun, dass du diese Geschichte nicht erzählst. Aber eine Sache kann der Feind dir nicht nehmen. Das ist die Geschichte, die du hast mit Jesus. Das Wunder, was Jesus in deinem Leben getan hat, das kann er dir nicht nehmen. Und deswegen, glaube ich, ist eine Kraft darin, wenn wir das teilen. Und ich finde es spannend hier wieder, wie die Pharisäer in Vers 19 zueinander sagen, hey, alle Welt läuft ihm nach. Und ich finde, das haben sie sehr gut beobachtet. Ja, einfach mal eine Sache, die sie irgendwie richtig machen, ja, das Beobachten. Alle Welt läuft ihm nach. Wow. In Philipper 2, Vers 10, da hat das Paulus mal so ausgedrückt. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Hey, deine Geschichte macht einen Unterschied. Ich will dir Mut machen, dass du sie erzählst. Ich komme zum letzten Punkt. Jesus ist König der Könige, weil er triumphiert hat. Weil er triumphiert hat. Hey, wenn wir das ganze Ereignis uns mal anschauen, also diese Geschichte mit dem Einzug auf dem Esel, dann kann man ja schon mal so sagen, okay, es ist eigentlich eine recht schöne Geschichte. Ja? Also eine schöne Atmosphäre, fröhliche Atmosphäre. Die Menschen, die beten Jesus an und sagen, hey, du bist unser König. Also eigentlich, der ganze Rahmen ist eigentlich schön. Ja, vielleicht den Esel nochmal austauschen mit einem Pferd, aber ansonsten ist es eine richtig gute Geschichte. Eine gute Atmosphäre herrscht da, eine königliche Atmosphäre. Und man könnte meinen, es könnte so der Höhepunkt sein von Jesus, ja, von seinem Dienst. Aber ich möchte gerne mal auf Vers 16 zurückschauen, der uns nochmal einen entscheidenden Hinweis darüber gibt, dass dieses Ereignis nicht der Höhepunkt ist. Denn dort schreibt Johannes nochmal, der Schreiber, dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Also die Jünger konnten dieses Ereignis noch nicht so richtig einordnen. Erst nachdem Jesus verherrlicht worden war, erhielten sie diese Erleuchtung vom Heiligen Geist. Ah, okay, so hängt das zusammen. So, was hat das mit der Verherrlichung auf sich, ja? Wo ist die Verherrlichung Jesus? Wo findet sie statt? Ist das nicht gerade dieses Ereignis, wo er so bejubelt wird? Ist das nicht diese Verherrlichung? Und ich möchte, um diesen letzten Punkt nochmal deutlich zu machen, möchte ich gerne die Geschichte, die jetzt kommt, nach diesem Einzug mit euch teilen. Also der Einzug, der ist passiert, und jetzt kommt nochmal eine Geschichte, die direkt danach folgt, aus Johannes 12, 20. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Also wir haben ja die zwei Jünger, Andreas und Philippus, die kommen zu Jesus mit einer Bitte, hey, wir haben da so Griechen, ja, nicht jüdische Leute, die möchten dich kennenlernen. Das waren wahrscheinlich so nicht jüdische Leute, die einfach auch irgendwie angezogen wurden von dem Gott Israels, die angezogen wurden von den Festen, sie waren da, aber sie wollten Jesus kennenlernen. Und Jesus sagt jetzt nicht einfach so, hey, wunderbar, bringst du mal zu mir, ich will mit dem ein bisschen quatschen, sondern er erzählt ein Gleichnis über ein Weizenkorn. Und in Vers 24, dieses Ich sage euch, leitet dann diese wichtige Aussage ein. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das Weizenkorn macht uns mit einem Widerspruch bekannt, nämlich dass der Weg zur Frucht durch den Tod führt. Solange das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es nicht aufgehen. Erst durch den Tod entfaltet sich die Frucht wirklich. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis ganz bewusst, weil er sagen will, hey Freunde, ich bin ein anderer König. Ich muss leiden. Und der Tod mag wie eine Niederlage aussehen, doch es ist der einzige Weg, wodurch verlorene Sünder gerettet werden. Und heute wissen wir, auf seinen Tod folgte die Auferstehung, Himmelfahrt und darin ist die Herrlichkeit offenbar geworden. Aber der Triumph Jesu liegt im Kreuz. Okay? Der Triumph Jesu liegt im Kreuz. Jesus hat als König den Platz am Kreuz eingenommen, um für dich und mich zu sterben. Jesus ist ein anderer König. Für Menschen ist der Tod eine Erniedrigung, doch für Jesus war der Tod der Weg in die Herrlichkeit. Die Verherrlichung Jesu ist aus unserer menschlichen Sicht gar nicht zu verstehen, weil wir würden das gar nicht zusammenbringen. Tod und Verherrlichung, das passt nicht. Aber für Jesus war es der Weg in die Herrlichkeit, dass er für dich und für mich starb. So wie das Weizenkorn in die Erde fällt, um zu sterben, starb Jesus am Kreuz und eine gewaltige Frucht ist entstanden. Sein Kreuz öffnete den Weg zur Erlösung, durch den wir gerettet werden können. Irgendjemand hier, der es glaubt. Ja, sein Kreuz ist es, der zur Herrlichkeit führt. Nicht dieses triumphale Einreiten auf einem Pferd. Es war das Kreuz. Sein Triumph liegt im Kreuz. Der Weg zur Herrlichkeit führt durch das Kreuz. Sein Kreuz ist der Triumph. Aber wo war die jubelnde Menge, als Jesus am Kreuz hing? Die Frage ist gar nicht so fair, weil ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich jetzt da wäre. Ja? Aber ich frage mich trotzdem, wo war denn die jubelnde Menge, als Jesus am Kreuz hing, ein paar Tage später? Ja. Jesus wurde gefeiert, bejubelt, aber als er am Kreuz hing, wo waren die? Er wurde wie ein Verbrecher verspottet, verhöhnt von den Soldaten, von den Pharisäern und nur eine Handvoll seiner Freunde waren da. Und für die meisten war es ein unvorstellbarer Gedanke, unser König hängt am Kreuz. Das geht doch gar nicht. Wie kann unser König am Kreuz hängen? Und er wurde verspottet, auch mit diesen Worten. Dieser soll der König der Juden sein, soll er sich selbst helfen? Und was sie alle nicht wussten, ist, dass dieser Weg zu Herrlichkeit führte. Das wussten sie natürlich nicht. Aber trotzdem frage ich mich, hey, Jesus ist ein anderer König. Jesus ist ein anderer König. Und das Gleiche ist mit dem Weizenkorn. Bezieht Jesus nicht nur auf sich selbst, sondern er bezieht es auch auf alle, die ihm nachfolgen wollen. Und jetzt wird es spannend für uns, ja. Jesus erzählt dieses Gleichnis, weil er einfach auch von sich redet, was passieren muss. Aber er sagt auch, hey, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann hört gut zu, was dieses Gleichnis aussagt. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Hey, wenn wir zu Jesus kommen, dann wird unser Leben nicht auf eine höhere Ebene gestellt. Wir lassen unser Leben am Kreuz zurück, weil wir ein neues Leben empfangen. In Lukas 9, Vers 23 sagt Jesus auch, wer mir nachfolgt, muss sich selbst verleugnen und täglich sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was bedeutet es, täglich sein Kreuz zu tragen? Ja, es bedeutet zwei Dinge. Erstens, dass du oder dass wir eine Übergabe der Herrschaft über unser Leben an Jesus abgeben. Dass wir sagen, Herr Jesus, es geht um dich. Du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Ja, es geht darum, dass wir loslassen von einem egozentrischen Leben, das nur an sich selbst denkt, den eigenen Vorteil sucht und stolz ist. Dieses Leben muss sterben und das kann wehtun. Das bedeutet es, das Kreuz auf sich zu nehmen. Aber wenn es stirbt, dann tritt ein anderes Leben an diese Stelle. Ein Leben, in dem der Heilige Geist wohnt und wo wir Gott verherrlichen. Wo Gottes Herrlichkeit wiedergespiegelt wird. Und das Zweite ist, was es bedeutet, dass wir diese Entscheidung täglich weiter verfolgen. Okay? Dass du sagst am Montag, hey, ich verfolge diese Entscheidung, Jesus, du bist Mittelpunkt meines Lebens. Ich bleib dran, ich will nicht um mich selbst drehen. Jesus, du darfst die Kontrolle, darfst die Herrschaft haben über mein Leben. Du bist König meines Lebens. Und lass uns mal dran erinnern, Jesus ist ein demütiger König. Er ist ein anderer König. Und ich habe in der Vorbereitung eine sehr provokante Aussage gelesen, die mich aber auch zum Nachdenken gebracht hat. Und ich glaube, dass wir uns darin immer wieder finden können. Und das heißt so, ich habe nichts dagegen, dass Jesus den Königstitel trägt, solange er mir nicht sagt, was ich tun soll. Ich habe nichts dagegen, dass Jesus König ist, solange er mir nicht sagt, was ich tun soll. Ich glaube, das ist ein Kampf, den wir öfter haben. Ja, Jesus, König bist du, aber ich habe mein eigenes Ding hier. Und da möchte ich uns heute herausfordern. Ja, das Evangelium, es ist kein netter Rat an uns. Ja, hier, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr es mal annehmen, ihr könnt mal dem nachgehen. Das Evangelium ist eine gute Nachricht, dass du dir deinen Weg zu Gott nicht mehr verdienen, dass du deinen Weg zu Gott nicht verdienen kannst. Jesus hat bereits alles dafür getan. Und es ist ein Geschenk, das du aus reiner Gnade erhältst. Ja, durch Gottes überaus unverdiente Güte kannst du das annehmen. Es ist ein Geschenk an uns. Und du darfst dieses Geschenk annehmen. Du darfst Jesus einladen, darfst dieses Geschenk annehmen, dass er für dich gestorben ist. Dass er deine Schuld getragen hat und dass dieser Weg ja, die Herrlichkeit offenbar gemacht hat. Und dass du Teil hast an dieser Herrlichkeit, dass der Heilige Geist in dir lebt und dass du Gott widerspiegeln kannst. Wie würde dein Leben aussehen und sich anfühlen, wenn du dich völlig diesem König unterstellst? Wie sehe dein Arbeitsleben aus? Wie sehe deine Ehe aus? Dein Familienleben? Dein Finanzleben? Dein Sozialleben? Wenn du wirklich sagst, Jesus, du bist König in meinem Leben. Du bist König in meinem Leben. Kennst du den König Jesus? Er ist unendlich stark, er ist vollkommen aufrichtig, er ist für immer standhaft. Er ist unendlich gnädig, er ist unfassbar mächtig, er ist barmherzig. Das ist mein König. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Erlöser, er ist der Erhaben. Er ist einmalig, er ist unvergleichlich, er ist beispiellos, er ist überragend. Er ist herausragend, das ist mein König. Er ist der Einzige, der alle unsere Bedürfnisse gleichzeitig stillen kann. Er gibt den Schwachen Kraft, er ist für die Versuchten und für die Geprüften da. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er beschützt und leitet, er heilt die Kranken, er reinigt die Aussätzigen, er vergibt den Sündern, er erlöst die Schuldner, er befreit die Gefangenen, er verteidigt die Schwachen, er segnet die Jungen, er dient den Unglücklichen, er kümmert sich um die Alten, er belohnt die Eifrigen. Kennst du ihn? Mein König ist der König der Erkenntnis. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist das Tor der Befreiung. Er ist der Weg des Friedens. Er ist die Straße der Gerechtigkeit. Er ist das Tor der Herrlichkeit. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Das ist mein König. Seine Güte ist grenzenlos. Seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug. Seine Gnade ist ausreichend. Seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist leicht. Er ist unbesiegbar, er ist unwiderstehlich. Der Tod konnte nicht mit ihm fertig werden und das Grab konnte ihn nicht fassen. Das ist mein König. Das war er schon immer und das wird er auch immer sein. Es gab niemanden vor ihm und es wird niemanden nach ihm geben. Man kann ihn nicht entmachten und er wird auch nicht zurücktreten. Das ist mein König. Dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit. Kennst du diesen König? Kennst du diesen König Jesus? Hast du ihn in deinem Leben? Hast du das wirklich vor Augen, dass er ein demütiger König ist, auch für dein Leben, dass er dir begegnen möchte mit Sanftmut, mit Demut, dass er dir liebevoll begegnen möchte? Kennst du diesen König? Aber er ist auch der König, der über dein Leben auch herrschen möchte. Aber er ist ein anderer König. Ja. Und das müssen wir zusammenkriegen, dass Jesus so ein König ist, der herrschen möchte über unser Leben, aber er ist anders. Er hat sich für uns hingegeben. Ist Jesus König deines Lebens? Hey, wenn du magst, darfst du gerne aufstehen. Ich möchte gerne nochmal in Zeit gehen, wo wir das kurz nochmal für uns reflektieren und das nochmal in unserem Herzen das mal bewegen. Vielleicht ist es dran für dich, dass du heute in diesem Gottesdienst oder auch zu Hause, dass du diese Entscheidung nochmal triffst. Jesus, du bist König meines Lebens, du bist König meines Herzens. Gott, ich möchte dir alles unterstellen. Ich möchte nicht nur was Halbherziges tun, ich möchte dir alles unterstellen. Danke, Jesus, dass du mächtig bist, dass du Vollmacht hast, Menschenleben zu verändern, unser Leben zu verändern. Danke, dass du triumphiert hast am Kreuz. Danke, dass wir durch dich das Leben haben. Danke, Jesus, dass du ein anderer König bist, dass du uns anders begegnest, dass du uns liebevoll begegnest. Hey, wenn du heute hier bist und du spürst, hey, ich will diese Entscheidung vielleicht zum ersten Mal treffen oder vielleicht auch zum zweiten, zum dritten Mal, wie oft auch immer, aber du bist heute hier und du merkst, ja, der Geist Gottes hat mein Herz gerade berührt und ich will diese Entscheidung nochmal treffen, mein Leben dem König Jesus zu geben. Weil du weißt ganz genau, dass du dein Leben nicht gelebt hast, wie es Jesus auch möchte. Ja? Wenn wir ihm nachfolgen möchten, dann müssen wir unser altes Leben loslassen, am Kreuz ablegen. So, wenn du hier bist, du möchtest dein Leben am Kreuz heute ablegen, zum ersten Mal, zum zweiten, zum dritten Mal, dann heb doch kurz deine Hand, ich würde gern für dich beten. Danke. Yes, danke. Das ist gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Jesus, ich bete für die Personen, die gerade ihre Hand gehoben haben, dass du ihnen begegnest, Herr, in ihrem Herzen gerade jetzt, Jesus, dass sie eine Begegnung haben mit dir, mit dem lebendigen Gott. Dass sie erleben, wie du ihr Leben leidest und führst, Gott, wie du sie immer wieder rufst im Alltag. Wie du ein gnädiger Gott bist, ein liebevoller Gott bist. Ein König, der regiert, der uns aber demütig begegnet.